Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Management Talk. Was passiert eigentlich, wenn wir die lästigen Routinen unseres Alltags an Maschinen geben? Werden wir endlich frei für die wirklich großen kreativen Fragen? Oder tappen wir sehenden Auges in eine neue Falle aus digitaler Bürokratie und Abhängigkeit? Über genau dieses Spannungsfeld spreche ich heute mit zwei der profiliertesten Vordenker unserer Zeit, dem Wirtschaftsjournalisten und Autor Wolf Lotter und dem Ökonomen Matthias Binswanger aus der Schweiz. In der nächsten knappen Dreiviertelstunde widmen wir uns unterschiedlichen Themen, zum Beispiel dem Paradoxon der Effizienz, warum KI in Banken zwar Finanzanalysten ersetzt, gleichzeitig aber die Compliance-Abteilung ins Unermessliche wachsen lässt. Wir sprechen über die Unterhaltungsfalle und fragen, ob wir die Technologie wirklich produktiv nutzen oder ob sie am Ende nur eine gigantische Beschäftigungstherapie ist, die uns von echter Kopfarbeit ablenkt und billig unterhält. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob Europa eine dritte Chance hat, zwischen den Tech-Giganten der USA und den Staatsmodellen Chinas einen eigenen werteorientierten Weg zu finden oder ob wir uns bereits in die digitale Unmündigkeit hinein regulieren. Wolf Lotter plädiert leidenschaftlich dafür, dass wir endlich digital erwachsen werden und mehr natürliche Intelligenz nutzen, um unsere Probleme zu lösen, während Matthias Binswanger davor warnt, die Wahlfreiheit in einer zunehmend smarten Welt zu verlieren. Lieber Herr Binswanger, lieber Wolf, herzlich willkommen beim New Management Talk im virtuellen Podcast-Studio. Wir wollen sprechen über künstliche Intelligenz, natürliche Intelligenz und was dies alles zu bedeuten hat und wie es zusammengehört oder was wir damit machen. Die erste Frage an beide in die Runde. Ist KI der Hebel, der Menschen von lästigen Routinen befreit und ihnen die Zeit und die Freiheit gibt, sich mit den wirklich wichtigen Problemen zu beschäftigen und sie zu lösen? Oder wiederholt KI nur das alte Effizienzversprechen der Automatisierung und wird demgemäß scheitern wie andere Versprechen auch?
Ich glaube, einerseits hat KI tatsächlich das Potenzial, uns von gewissen lästigen Dingen zu befreien. Also wir können mit KI irgendwelche Präsentationen relativ leicht machen, eine Homepage leicht machen, Texte leicht schreiben. Also gewisse Routine-Tätigkeiten fallen da weg. Aber es werden einfach in anderen Bereichen neue Routine-Tätigkeiten dann entstehen auf höherer Ebene. Auf der einen Seite, wenn wir zum Beispiel nur die Produktion anschauen in Unternehmen, dann sehen wir, da kann die KI wesentlich dazu beitragen, die Effizienz zu erhöhen. Oder beispielsweise in einer Bank, da braucht es kaum noch Finanzanalysten, weil das kann die KI wesentlich besser, die kann viel schneller alle Marktbewegungen erfassen und dann daraus optimale Entscheide ableiten, welche Aktien ich jetzt kaufen oder verkaufen soll. Auf der anderen Seite sehen wir dann aber, dass in den Banken gleichzeitig die Compliance-Abteilung immer größer wird. Das heißt, was wir beobachten ist, es verschiebt sich eigentlich von der Finanzanalyse dann in Richtung Compliance. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich mit der künstlichen Intelligenz die Realität verändere. Das heißt, jetzt gibt es natürlich neu, wenn ich KI einsetze zur Optimierung von meinem Portfolio, ganz viele kurzfristige Käufe und Verkäufe auf Wertpapiermärkten, die es bisher gar nicht gab, die durch die KI ausgelöst sind. Das heißt, ich habe nachher eine viel komplexere Welt von Finanzmärkten, die ich durch die Aktivitäten mit KI geschaffen habe. Und mit der muss ich mich dann erneut wieder auseinandersetzen, was wieder weitere Fragen hervorruft. Nicht zum Beispiel auch, wer haftet denn überhaupt für diese ganzen neuen Finanzbewegungen, wenn man da jetzt irgendwie investiert hat in Waffen zum Beispiel, in irgendwelche illegalen Aktivitäten, wer ist dann nachher schuld? Nicht? Ist es derjenige, der die KI einsetzt? Der weiß es aber gar nicht. Ist es dann die KI und so weiter? Wir schaffen dann auch ganz neue Probleme wieder, mit der wir uns auch wieder auseinandersetzen müssen, sodass dann eben am Schluss auch die Bürokratie zunimmt.
Ja, Bürokratie ist mein Stichwort. Ich glaube ja, die Frage, wird uns sozusagen die KI das Leben erleichtern? Im Prinzip ja, aber. Und dieses Aber teile ich ganz mit Ihnen, Herr Binswanger. Ich sehe das ja auch so und ich sehe auch diese Tendenz, dass wir sozusagen immer neue Regelwerke schaffen, immer neue Routinen hinzufügen, statt einmal grundsätzlich diese alte Dualität, die eigentlich sehr gut wäre, zu überdenken und auch in der Arbeitskultur zu verankern, wo man sagt, lasst die Maschinen die Routinen machen und lasst die Menschen das Personalisierte und Individuelle machen. Was das aber dann konkret heißt, ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Zurzeit haben wir ja eine KI-Gläubigkeit, die mich ganz verbannt an die Gläubigkeit vor dem Platzen der Internetblase Anfang 2001 erinnert, wo alle erwarten unglaubliche Umbrüche, die so nicht eintreten werden, glaube ich. Nicht, weil die Technologie nicht gut wäre. Die Technologie ist, wenn man sie besieht, eine herausragende Datenbanktechnologie. Nur denken tut sie nicht. Jetzt kommen wir aus einer Arbeitskultur, aus einer Welt, in der Routinearbeit, in der sich wiederholende Arbeit, das Auswendiglernen, das Nachahmen schon so eine große Rolle spielt, weil das ja die Muster sind, die in der Industriegesellschaft wirklich relevant sind, dass wir jetzt diese Technologie sozusagen dafür einsetzen, dass wir mehr vom Gleichen machen. Und mehr vom Gleichen heißt natürlich jetzt auch, wie ich bei Ihnen immer mit Freuden nachlese, mehr Bürokratie, mehr Compliance und gleichsam aber auch, und das ist sozusagen meine Fußnote dazu, die ich in Digital Erwachsene immer anfüge, dass wir die Produktivität an sich nicht steigern werden. Es gibt ja in der Digitalisierung seit vielen Jahren schon das erkannte Produktivitätsparadoxon und da sind die Zeiten eher schlimmer geworden als besser. Obwohl man heute versucht zu sagen, die KI würde die Produktivität steigern. Ich habe mir die Arbeiten angesehen in den letzten Wochen ganz intensiv wieder. Da sieht man dann recht schnell, dass das die Hoffnung der Träger der Ergebnisse ist. Aber wir machen einfach nur mehr Technik. Tatsächlich müssten wir andere Organisationsformen finden und Arbeitsformen finden.
Das Ganze ist ja auch ökonomisch nicht wirklich durchdacht. Weil wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass die KI gesamtwirtschaftlich mehr Produktivität schaffen würde, dann hätten wir ja tatsächlich dieses Problem, dass weniger Menschen Beschäftigung hätten in der Wirtschaft und dass die Arbeitslosigkeit auch irgendwie zunehmen würde. Das würde aber diese ganze Entwicklung wieder zum Erliegen bringen, weil man investiert ja auch nur in KI und neue Tätigkeiten, wenn es sich auch ökonomisch lohnt. Und wenn jetzt ein größerer Teil der Menschen keine Arbeit mehr hat, dann geht auch die Nachfrage zurück. Dann verdient man auch nicht mehr so viel Geld, wenn man in neue Technologien investiert. Und dann lässt man es irgendwann auch bleiben. Also es darf am Schluss gar nicht so werden, dass gesamtwirtschaftlich die Produktivität zu stark ansteigt, weil wir brauchen weiterhin Beschäftigung. Und diese Beschäftigung, die kommt heute eben hauptsächlich durch eine Zunahme der Bürokratie, also von Tätigkeiten, die zu tun haben, mit Controlling, mit Evaluation, mit Beratung, mit Organisation und so weiter.
Ich würde da gerne noch fortsetzen, weil diese Träume, die jetzt ja gerade von den Plattformen, von den KI-Plattformen, den großen, verbreitet werden, bauen ja in Wirklichkeit auf einer gesellschaftlichen Illusion aus. Das ist ja alles im Grunde genommen tabula rasa gedacht. Denn wenn man sich überlegt, wer all die Produkte kaufen soll, wer all die Produkte nutzen soll, wäre denn die Effizienz so groß, wie man behauptet? Und würde man tatsächlich sozusagen, das ist ja auch eine Hoffnung von vielen Managern zurzeit, dass sie sich dann mit unangenehmen Personalfragen nicht mehr herumplagen müssen. Das hört man ja immer öfter auch in Diskussionen, weil die KI natürlich weder zurückredet noch sozusagen in der Gewerkschaft ist oder sonst oder krank wird oder alt oder schwach. All diese Visionen werden ja durchaus auch geträumt, das darf man nicht vergessen. Und die bauen auf einer fundamentalen Illusion auf, nämlich der Frage oder nämlich dem Punkt, dass die Frage ist, wer kauft das alles und wer wird sozusagen eine Konsumgesellschaft oder einen entwickelten Spätindustrialismus überhaupt aufrechterhalten können, wenn die Leute keine Arbeit mehr haben. Das heißt, es ist kurzfristig, wie vieles in dieser Branche, es ist kurz gedacht. So wie man ja in der Computerindustrie immer nur in sehr, sehr engen und kurzen Zyklen gedacht hat. Also gibt es ja auch ökonomische Mursche Gesetze sozusagen, die immer sehr kurz gegriffen haben. So denkt man jetzt auch, wenn man das Ding mal hat, take the money and run, und dann ist man sozusagen nicht nur Gestalter der Zukunftswelten, sondern auch der Politik und neuer Gesellschaften. Ich halte das für sehr gefährlich, was da gerade passiert. Weniger, weil ich glaube, dass das alles so eintreten wird, aber weil verschiedene Erdrutsche entstehen rundherum, weil es sehr viele Leute gibt, die eben nicht wissen, was Digitalisierung eigentlich ist. Also es ist nicht so, dass der Computer etwas nativ schafft, und ich glaube, das ist einer der großen Irrtümer. Das wäre mir jetzt auch noch wichtig in der Diskussion, dieser Glaube daran, dass ein Elektronengehirn denkt und dass man damit Probleme lösen kann, die man aber selbst nicht mit natürlicher Intelligenz denken kann. Es ist eine Ausrede, ja, so eine klassische billige Utopie, wo mit allen Problemen, die es auf der Welt gibt, dann sozusagen in die Technologie abgeschoben werden. Früher hat man das mit der Religion gemacht, und jetzt ist es die Technologie, ist ja auch nicht viel was anderes, und das wird uns schaden. Und deshalb bin ich für mehr Pragmatismus und mehr Nüchternheit im Umgang mit dem Allen, und das fehlt mir gerade sehr.
Dann nehme ich das mal als Aufforderung, zu fragen nach konkreten Anwendungsgebieten. Sie haben schon etwas gerade genannt, das war der Finanzsektor, das war der Wertpapierhandel, wo dann aber quasi KI-Agenten, wenn wir bei dem Begriff bleiben wollen, selbstständig handeln. Wo sehen Sie beide denn im Moment konkrete, sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten von Sprachmodellen oder künstlicher Intelligenz diesseits von diesen utopischen Entwürfen, die du gerade kurz genannt hast, Wolf?
Natürlich mal zunächst bietet KI ganz viele tolle Möglichkeiten, nicht? Die auch zunächst gar nicht groß jetzt mit Gefahren verbunden sind. Also alles, was so rein routinemäßig geschrieben werden musste bisher, nicht das kann die KI jetzt schnell und besser schreiben. Und damit hätte ich im Idealfall dann mehr Zeit für Dinge, die kreativ sind. Ich sage im Idealfall, weil so ist das natürlich dann nicht. Weil in Wirklichkeit bietet die KI viele Möglichkeiten zur Verbesserung, das ist so. Auf der anderen Seite auch ganz viele Möglichkeiten, uns abzulenken und eigentlich unsere Zeit wieder zu verschwenden, auch mit anderen KI-Anwendungen. Und am Schluss stecken ja immer hinter allen Innovationen, auch hinter der KI, stecken ökonomische Interessen. Man muss damit Geld verdienen. Das heißt, man will möglichst viel davon verkaufen am Schluss. Das ist nie interessenfrei, solche Entwicklungen. Das heißt, wir sollen natürlich möglichst viel KI eben anwenden, auch möglichst von KI abhängig werden, weil da kommt dann auch diese ganze Marktmacht mit ins Spiel, dass eben ein paar große Big-Tech-Unternehmen letztlich diesen ganzen Markt der KI auch beherrschen, auch ihre Interessen da durchsetzen wollen und am Schluss. Und im Idealfall natürlich auf einem Markt ist es so, dass die Nachfrage eine gewisse Abhängigkeit haben von dem Produkt, das angeboten wird, weil für den Anbieter ist das ideal, wenn der Konsument oder Anwender eben keine echte Wahlmöglichkeit mehr hat und dann eben auf bestimmte KI-Modelle angewiesen ist, wie ChatGPT oder irgendein anderes. Die unterscheiden sich auch nicht wesentlich. Und diese Big-Tech-Unternehmen, die halten ja auch gegenseitig die Aktien voneinander. Also die werden immer mehr auch zu einem eigentlich Gesamtmonopol, nicht diesen Markt dominieren. Das heißt, man versucht natürlich stark auch uns dazu zu bringen, KI in ganz vielen Bereichen anzuwenden, wo es eigentlich darum geht, dass wir möglichst viel Zeit mit dieser KI verlieren. Und das ist ja das, was bei ganz vielen solchen Entwicklungen der Fall ist. Das, was eigentlich sinnvoll wäre oder so, das ist ein Teil davon. Und da gibt es natürlich viele Dinge in der Medizin, nicht Diagnostik und so weiter. Das will ich alles gar nicht kleinreden. Da gibt es tolle Möglichkeiten für die KI. Aber am Schluss werden wir wahrscheinlich mehr Zeit verschwenden mit der KI als Einzelne, als dass wir tatsächlich davon profitieren, weil es immer dazu verleitet, noch mehr zu machen, noch etwas anderes zu machen.
Vollständig unterschreiben.
Und
da ist die KI ja nur ein Baselbaustein in einer Entwicklung, die wir schon länger haben. In der Konsumgesellschaft geht es ja um Unterhaltung ganz maßgeblich. Ich denke jetzt gerade an den guten alten Verblendungszusammenhang, den wir auch schon mal kennengelernt haben bei der Frankfurter Schule. Also die Unterhaltung und die Ablenkung von dem, was man eigentlich nüchtern und pragmatisch und nützlich machen könnte, von diesem Ideal, ja, das hier völlig aus der Welt ist. Und das bestätigt natürlich aus meiner Sicht jetzt natürlich Ihre Bürokratiethese durch mehr Technologie völlig. Und zu der gehört ja genauso wie zur Unterhaltung das Wort Beschäftigungstherapie in Wahrheit. Das heißt, wir haben ja offensichtlich schon so effiziente Methoden der Produktion, dass wir immer öfter Dinge machen müssen, damit die Leute sozusagen, ich sage es jetzt mal salopp, nicht auf der Straße sind und keinen Unfug machen und das dann Berufe nennen oder Beschäftigung nennen. Und das ist ja ein Hinweis darauf, dass diese Entwicklung eine ist, die offensichtlich, obwohl sie vor unseren Augen passiert, für die allermeisten Menschen ganz unbewusst ist und überhaupt nicht klar ist, was da abgeht. Ich merke das auch in meinem Umfeld, wird fast immer nur KI zur Unterhaltung eingesetzt. Plötzlich erklärt man den Leuten, sie würden kreativ werden, wirklich kreativ werden, wenn sie sich ein Bild malen lassen, das so aussieht wie Picasso, oder einen Text schreiben, der nach Thomas Mann klingt und ähnlicher Unsinn. Was sie alle nicht lernen und was sie alle nicht können, ist sozusagen klar, kritisch, zweifelnd zu denken, nachzufragen, zu sehen, wie die Systeme funktionieren, auch nachzusehen, was ihnen nützt und was ihnen nicht nützt. Und das erkenne ich schon sozusagen, so verstehe ich sie auch, als Kammerton natürlich ganz besonders dieser Industrie, dieser Digitalindustrie, die auch gelernt hat, dass man Dinge extrem gut verkaufen kann, wenn man den Leuten sagt, wenn ihr das nicht nutzt, gehört ihr zum alten Eisen oder ihr seid unspannend oder ihr seid nicht zeitgemäß. Und da machen die das, die ganze Digitalisierung, zumindest seit den 70er und 80er Jahren, diese Massendigitalisierung hat ja unter dieser Maßgabe stattgefunden. Man hat den Leuten, sage ich immer, die Schreibmaschinen weggenommen und erst 15 Jahre später waren die Computer und Schreibprogramme wirklich besser. Und so geht das sozusagen in einer Tour seither dahin. Und dem kann man, wenn überhaupt, nur eins entgegenhalten, dass man vernünftigerweise mal fragt, wozu digitalisiert man? Wo ist eigentlich der Nutzen der ganzen Angelegenheit? Und ja, natürlich gibt es den. Und natürlich könnten diese Dinge tatsächlich dieses Ideal von die Maschine arbeitet, der Mensch denkt und vielleicht erholt es sich ja auch in der Zeit und bildet sich, nicht? Der lesende Arbeiter von Marx fällt mir da ein, aber natürlich auch das Ideal, das alte athenische Ideal, die einen arbeiten und wir konzentrieren uns auf Kopfarbeit. Also all diese Dinge sind von entscheidender Bedeutung, aber sie werden nicht getan. Und deshalb glaube ich, dass die Digitalisierung, so wie wir sie jetzt kennen, nichts weiter ist als die Fortsetzung der Industrialisierung und ihrer Kultur mit anderen Mitteln.
Sie haben ja die entscheidende Frage gestellt, nicht wofür machen wir eigentlich diese ganzen KI, wozu führen wir die ein? Und das wird uns natürlich alles immer so dargestellt, als ob wir da irgendwelche Verbesserungen erreichen mit dieser KI. Nicht? Das sind wunderbare Werkzeuge, mit der wir ganz viele Dinge dann in Zukunft besser bewältigen können. Und Ich denke, es ist gut, wenn wir da mal eine Parallele vielleicht herstellen zum ganzen Gesundheitswesen. Warum zum Gesundheitswesen? Weil es da ganz interessante Parallelen gibt. Nicht erstens mal im Gesundheitswesen zahlt im Allgemeinen derjenige, der eine Leistung in Anspruch nimmt, nicht direkt dafür, sondern zahlt über die Krankenkassen, über den Staat teilweise. Ist bei vielen KI-Anwendungen ganz ähnlich. Wir bekommen es zunächst mal gratis. Ganz tolle neue Möglichkeiten. ChatGPT kann ich auch noch gratis nutzen. Großartig. Die Zahlung kommt dann erst etwas später, wenn man zu langsam davon abhängig geworden ist. Und dann kommt die zweite Parallele und die entscheidende zum Gesundheitswesen, das ist die Informationsasymmetrie. Das heißt, die Anbieter sind viel besser informiert als die Nachfrager. Im Gesundheitswesen ist der Anbieter der Arzt, beziehungsweise die Hersteller von pharmazeutischen Produkten, von Therapien, die Anbieter und so weiter. Und wenn man diese Situation hat, dann kann man immer das Angebot, die Nachfrage beeinflussen. Also je nachdem, wie mir der Arzt eine Behandlung präsentiert, kann er die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, ob ich sie mache oder nicht. Und deshalb ist das Gesundheitswesen auch der ideale Wachstumsmarkt. Und ganz ein ähnlich idealer Wachstumsmarkt ist eben auch KI, weil da haben wir diese Informationsasymmetrie auch. Die Anbieter sind viel besser informiert als die Nachfrager, versprechen uns alles ganz großartig und dann wenden wir diese Dinge natürlich auch an, weil wir hoffen uns da ja irgendwelche Verbesserungen. Da gibt es auch so einen Hype. Also wer jetzt nicht dabei ist, der ist definitiv jetzt weg vom Fenster. Also muss man jetzt sofort auch mit dabei sein, sonst ist der Zug abgefahren. Und auf diese Weise wird uns da auch ganz viel versprochen, nicht von der Angebotsseite, was wir gar nicht wirklich überprüfen können. Und wo wir aber das Gefühl haben, ja, wir müssen jetzt mit dabei sein. Und deshalb
ist KI auch ein Schlagwort. Marketing ist das Wichtigste. Ja, das ist viel wichtiger als Technologie. Ist ja den Leuten etwas zu verkaufen, von dem sie nicht wissen, was es ist. Dann haben wir es einfach mit diesem wunderbaren Spezialistentum zu tun, das uns alles erzählen kann. Und das uns sozusagen immer wieder diese Nachricht übermitteln kann. Wenn du das nicht tust, das ist ja eine immanente Drohung, dann wirst du etwas verlieren. Als Investor, als Mensch, gesundheitlich und so weiter und so fort. Das passiert ja die ganze Zeit. Das Einzige, was hilfe, denke ich, wenn überhaupt etwas hilft, wäre eine solidere Allgemeinbildung in diesen Dingen. Und auch, und das gehört natürlich dazu, eine flächendeckendere Aufklärung über die Frage, was kann's und was nicht. Es gibt Konjunkturen und diese Konjunkturen, die haben ganz, ganz viel damit zu tun, ob die Industrie gerade ein Absatzproblem hat oder nicht. Das ist ja auch ganz logisch, wenn man in einer Phase der Stagnation ist, verkauft man automatisch weniger Systeme, weniger Netzwerke, weniger Hardware und dann muss man sozusagen, man braucht es sozusagen ein neues Antriebsmittel, das braucht eine neue Attraktion und das hat sich ja in der KI schon abgezeichnet vor etwa 10 Jahren. Das korrespondiert mit den Zahlen der Industrie ganz fantastisch. Man sieht, es geht da langsam bergab und flups, geht schon los. Ich glaube, all diese Dinge haben überhaupt nichts mit dem zu tun, was man ursprünglich auch gedacht hat. Ich habe vor kurzem erst ein altes Papier von Herbert Simon gelesen aus dem Jahr 1969, also auch schon eine Zeit her. Und Simon, der ja sozusagen der Vater der modernen KI ist, hat damals geschrieben, unser eigentliches Problem ist, dass wir zu viele Informationen haben und dass die Aufmerksamkeit killt. Also es hat dasselbe Problem im Ansatz als Generalproblem, als Lösungsaufgabe für die KI definiert, die uns heute sozusagen vorgesetzt wird, damit wir mehr KI kaufen. Weil wir haben ja unglaublich viele Informationen im Sinne von Marketingaussagen. Ja, die ja keine wertvollen Informationen sind, sondern viel Behauptungen. Und all diese Behauptungen führen dazu, dass Menschen sagen, naja, wenn die das machen, dann mache ich das natürlich auch. Und wir mehren damit sozusagen die Überkomplexität und wir mehren damit durch das Problem, vor dem wir versuchen zu entgehen. Und das ist eigentlich mein eigentlicher Punkt. Ich bin in keinster Weise ein Gegner der KI. Es gibt wunderbare Anwendungsmöglichkeiten, da stimmen wir ganz überein. Aber aus dieser schwachen KI ist nach wie vor keine starke Sache geworden. Im Sinn von, es ist nicht praktisch genug, weil viel zu wenig Leute tatsächlich wissen, was sie damit machen können. Wozu und warum? Diese simplen Fragen, die sich ein Kind stellt, stellt man sich im Management offensichtlich nicht, aus Angst, abgehängt zu werden. Und das halte ich für fatal.
Bevor wir jetzt hier in so einen pessimistischen Blick landen, mit dem wir das beenden, würde ich gerne die Perspektive ein bisschen weiten oder wie nach vorne gucken. Wir haben auf der einen Seite, haben wir die Technologie ist ja da, die wird auch nicht wieder verschwinden, denn das Internet ist nach dem Platzen der Dotcom-Blase ja auch nicht verschwunden und der E-Commerce ist dann zum Beispiel erst richtig losgegangen. Also die Technologie ist da und wir haben auf der einen Seite die grob gesagt die Chinesen, die chinesische Regierung, die da ganz massiv vorangeht, natürlich mit ihren autoritativen Interessen auch. Und wir haben auf der anderen Seite ebenfalls etwas grob gezeichnet, aber ich glaube nicht falsch, die schon erwähnten Big Tech Unternehmen, dieses libertär kapitalistische Modell, die versuchen, ihre Dinge bei uns auf den Markt zu drängen und Europa und Deutschland, wir stehen quasi zwischen diesen beiden und hätten jetzt aber, so sagt zumindest der Philosoph Markus Gabriel, die Chance, etwas Drittes der Welt in Sachen KI entgegenzusetzen, nämlich eine Geschäftsmodelle, die auf KI basieren, die Werte wie die soziale Marktwirtschaft und Ähnliches transportieren. Sehen Sie beide da eine Chance für uns in Europa, das Thema so zu drehen und den beiden anderen etwas entgegenzusetzen? Mit all dem Wissen, das wir jetzt diskutiert haben und eventuell auch, indem wir massiv in diese, digitale Bildung investieren, von der Wolf Lotter gesprochen hat. Also können wir dem, was Sie skizziert haben, entgehen?
Also ich glaube nicht, dass KI die europäischen Probleme lösen kann in der Wirtschaft. Nicht Europa wollte ja schon mal mit diesem ganzen Lissabon-Programm da von 2000 bis 2010 zum weltweit führenden, innovativsten Wirtschaftsraum werden. Und da ist nicht allzu viel übrig geblieben. Also ich glaube nicht, dass Europa im Moment die Kapazität hat, da wirklich führend zu sein in diesem Bereich oder da etwas Eigenes zu schaffen. Ich glaube, wir müssen schon froh sein, wenn wir nicht allzu stark abhängig werden von einerseits eben diesen Big-Tech-Unternehmen, andererseits aber auch wahrscheinlich in Zukunft gewissen chinesischen Anbietern, die sich im Übrigen gar nicht stark unterscheiden von diesen amerikanischen Unternehmen, weil die Interessen sind überall letztlich dieselben. Natürlich großartige Gewinne damit erzielen, Wachstumschancen, die eben mit dieser Technologie verbunden sind. Also wichtig ist meiner Meinung nach vor allem in Europa, dass man sich nicht abhängig macht. Aber in Europa hat man stattdessen darauf gesetzt, eigentlich das Ganze zu regulieren, nicht dieser ganze KI-Gesetz, AI-Act. Und da will man etwas regulieren, was man gar nicht kontrollieren kann. Also der Staat ist gar nicht in der Lage, wirklich diese Technologie zu regulieren am Schluss und schafft dann einfach nochmal eine enorme Bürokratie, also die ganze Regulierungsbürokratie, die dann noch dazu kommt, die eigentlichen Probleme nicht löst, aber gleichzeitig dann noch die Entwicklung in Europa behindert. Das heißt, ich bin da skeptisch, heißt aber nicht, dass wir nicht in diese Richtung denken sollten. Also vielleicht müssten wir uns eben mal lösen von diesen ganzen bisherigen Versuchen, mit KI umzugehen und das jetzt einfach regulieren zu wollen, was die tollen Amerikaner machen und die Chinesen, und stattdessen zu überlegen, warum sind wir zwar gut, wenn es um Entwicklungen geht an Universitäten, warum schaffen wir es aber nicht, das wirklich umzusetzen in erfolgreiche Produkte, und dass wir da uns vielleicht mehr Mühe geben, etwas Eigenes zu schaffen in Europa, das würde ich durchaus begrüßen. Sehe das aber nicht, wenn ich in die
Politik. Also mir fehlt es für Zweckoptimismus da auch ein bisschen an Unwissenheit. Ich stimme Ihnen völlig zu, Herr Binswanger. Die Versuche, sozusagen eine europäische Alternative zu etablieren, so wünschenswert sie sind, sind in der Vergangenheit immer so ausgegangen, dass wir dann Beauftragte gehabt haben, die ja eben, vielleicht ist es auch kein Zufall, dass der Markus Gabriel das sagt, der hat ein sehr feines Gespür für seine Klienten, dass dann mehr sozusagen an Leuten, die da das verwalten, was es nicht gibt, existieren am Ende. Also doch wieder eine Bürokratie. Was die Europäische Union bräuchte tatsächlich als Alternative, und das wäre in der Tat wünschenswert, wäre die Nüchternheit, jetzt nicht sozusagen eine neue Utopie aufzumachen, bei der dann wieder staatliche oder halbstaatliche Organisationen, wie wir das schon einige Male hatten, versuchten, die amerikanische oder die amerikanisch-chinesische Technologie zu kopieren. Da gibt es ja eine reiche Geschichte in Europa des Scheiterns dazu, sondern tatsächlich mal hier dafür zu sorgen, dass sich etwas entwickeln darf. Und das ist natürlich dann wieder der Bereich, wo man nicht regulieren darf. Und der andere, wo man genug wissen muss darüber, was es bedeutet, wenn wir Türen, Toren öffnen. Also es ist ein Mix, und das macht es, glaube ich, auch so anstrengend, wo es nicht einfach eine einfache Antwort darauf gibt, wo man sagt, die Europäische Kommission macht jetzt ein Regulativ. Nein, das ist nicht richtig allein, außer es kommt in Kombination mit einer starken marktliberalen Perspektive. Das heißt natürlich dann, dass AI-Leute nicht mehr nach Amerika oder China gehen müssen, wenn sie was machen wollen, sondern hier bleiben können. Das ist zurzeit nicht der Fall. Alle unsere Talente sind abgewandert oder wandern weiterhin ab. Was uns dann bleibt, sind sozusagen die Visionsgeber, und das reicht nicht ganz. Ja, wir müssen eine Alternative haben, wir müssen Angebote haben, und deshalb braucht diese Diskussion viel mehr Professionalität und viel mehr Grundwissen darüber, wie Technologien, in welche Umgebungen Technologien sich auch entwickeln können. Ich glaube schon, dass Europa dazu in der Lage ist. Ich glaube, vieles, was Margarete Vestager gemacht hat, ist richtig und bleibt auch richtig. Sie braucht aber mehr Verbündete in der Realpolitik und weniger Leute, die neue Institutionen gründen wollen, sondern mehr Leute, die Unternehmen und Technologie voranbringen. Und vor allen Dingen auch Europäerinnen und Europäer, die verstehen, warum und wozu sie diese Technologie einsetzen. Das ist sehr schön.
Wir Journalisten wollen ja immer gerne mit diesem so berühmten Blick in die Zukunft oder ähnlich praktikablen Dingen Gespräche beenden. Das. Wolf, du hast vorhin gesagt, für einen unbegründeten Zweckoptimismus wüsstest du zu viel, aber wie groß ist denn dein Optimismus, dass wir digital erwachsen werden?
Ich würde mich jetzt nicht in die Gefahr begeben, sozusagen eine optimistische Zukunftsvision abzugeben. Bin zwar auch Journalist, aber ich glaube, man muss vor allen Dingen mal gegenwartsfähig sein und nicht nur immer sagen, wir machen es dann schon und wir kriegen es dann schon hin. Und die Gegenwart ist halt so, dass sehr viel, was diese Fragen angeht, Europa und die Europäerinnen und Europäer ihre Arbeit nicht gemacht haben. Und darum wird es höchste Zeit. Mehr Anstrengung, mehr Leistungsbereitschaft beim Lernen von naturwissenschaftlichen Inhalten. Ich vermisse das extrem. Übrigens bei vielen Menschen, die aus dem Geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich kommen, interessieren sich nicht für Technik, halten das für dumm. Es erinnert mich so ein bisschen an den Umgang mit der Ökonomie. Das ist ja auch alles nur Teufelswerk. Und da braucht es eine Allgemeinbildung, auch eine Zugänglichkeit, eine Bereitschaft zu lernen und zu verstehen, um selber gestalten zu können. Und wenn das der Fall ist, und das ist es noch nicht, dann kriegen wir sehr viel mehr hin als jetzt. Und deshalb ist sozusagen meine Perspektive immer noch die, ich glaube daran, dass das schon was wird. Ja, ich bin ins Gelingen verliebt, um das mit Bloch zu sagen. Aber ich bin nicht verliebt sozusagen in den Zweckoptimismus, der sagt, wenn wir uns nicht verändern und wenn alles so bleibt, wie es ist, genügt uns ein bisschen Zuversicht und das wird dann schon. Das ist etwas anderes.
Wie sieht's aus in der Schweiz, Herr Binswanger?
Ja, in der Schweiz sieht alles immer ein bisschen besser aus. Das wissen wir ja, nicht? Dafür ist die Schweiz ja bekannt. Aber ich will ja hier keine spezifische Schweizer Perspektive jetzt vertreten, sondern ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir nicht abhängig werden von ganz bestimmten KI-Anwendungen. Weil wir damit gleichzeitig auch abhängig werden von diesen Big-Tech-Unternehmen und deren Marktmacht. Und die Gefahr natürlich auch groß ist, wenn der Staat irgendwelche digitalen Konzepte oder Konzepte einführt, wo KI involviert ist, wie eine Smart City zum Beispiel, das natürlich technologisch nicht umsetzen kann selbst und das in Kooperation machen wird dann mit Alphabet zum Beispiel. Und da entsteht eine unheilige Allianz auch zwischen Staat und Big-Tech-Unternehmen. Das heißt, nicht abhängig werden heißt, ich muss weiterhin die Wahlmöglichkeit haben. Zum Beispiel, will ich tatsächlich in einem Smart Home leben oder habe ich weiterhin das Recht, in einem Nicht-Smart Home zu leben? Das klingt jetzt wahrscheinlich im Moment noch völlig selbstverständlich, aber sehr bald könnte sich das ändern, weil man wird sagen, ja, um das die ganzen Städte energietechnisch optimieren zu können, nicht, braucht es eine zentrale KI-gesteuerte Energieversorgung. Also das geht jetzt nicht mehr, dass da jeder selber entscheidet, wie er da genau heizt und mit welchen Systemen. Das muss zentral gesteuert werden und wegen ein paar Querulanten, die das nicht wollen, können wir da jetzt keine Sonderlösung machen. Und dann müssen das halt am Schluss alle. Und dann wird man auch abhängig von diesen Anwendungen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man hier die Freiheit behält zu wählen, ob man KI einsetzen will in bestimmten Bereichen, aber dass man es eben auch lassen kann weiterhin, wenn man es nicht will und nicht gezwungen ist, abhängig zu werden.
Vielen Dank
von ganz bestimmten Anwendungen.
Für Ihr Kommen, für die engagierte Diskussion. Wenn ich zusammen in eigenen Worten zusammenfassen möchte, was wir gerade besprochen haben, dann ist mir hängen geblieben, dass künstliche Intelligenz durchaus Möglichkeiten eröffnet, Routinearbeiten von der Maschine erledigen zu lassen, sich zu befreien von vielen Dingen, die heute als Ballast empfunden werden und die Freiheit zu bekommen, mit den Ergebnissen dieser Routinearbeiten dann kreativ und an Problemlösungen orientiert selber weiterzuarbeiten als Menschen. Das funktioniert aber nur dann, wenn kluge Menschen dieses Werkzeug KI schlau einsetzen und am besten so, dass wir nicht abhängig sind von den Angeboten einiger weniger Unternehmen aus China, USA oder aus anderen Teilen der Welt. Und das bedeutet für uns, damit wir da hinkommen, lernen, leistungsbereit sein, alte Zöpfe endlich abschneiden und die Leute einfach machen lassen. Ich hoffe, damit habe ich es halbwegs getroffen, lieber Wolf, lieber Herr Binswanger. Schauen wir mal, ob es gelingt, in diese Richtung zu gehen. Ich danke euch fürs Kommen. Hoffe, dass, wenn wir uns in 3, 4, 5 Jahren nochmal zu dem Thema zusammensetzen, eventuell doch ein kleines bisschen davon Wirklichkeit geworden ist, was wir heute besprochen haben. Und bedanke mich bei allen, die zugehört haben, für eben dieses, fürs Zuhören und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke sehr.